Ich begrüße im Studio Karin Birkert vom TVV, vom Tübinger Verlag für Volkskunde. Hallo, schön, dass du da bist.
Hi, hallo.
Der Tübinger Verlag für Volkskunde ist den empirischen Kulturwissenschaft angeschlossen, angegliedert, daraus hervorgegangen. Mhm. Wir beleuchten die Geschichte und die Themen, die jetzt 50 Jahre EKW auch für den Verlag und für die Publikationen bedeuten. Wie hat der Verlag angefangen? Der hat keine 50 Jahre auf dem Buckel, gell?
Doch, der hat sogar noch mehr auf dem Buckel. Der hat mittlerweile, also der ist 1963 gegründet worden, also schon zu Volkskundezeiten, deswegen auch Tübinger Vereinigung für Volkskunde. Und der ist gegründet worden, ja, aus dem einfachen Grund, weil seit 1900, wahrscheinlich irgendwie 61, 62 oder vielleicht auch erst 63, war es Pflicht, dass Doktorarbeiten veröffentlicht werden mussten, publiziert werden mussten. Das war vorher nicht so. Und ab dann musste man sich also als Doktorandin oder Doktoranden Verlag suchen. Und es war bei so volkskundlichen Themen nicht so ganz einfach. Da haben die Verlage gesagt, ah nee, also das publizieren wir nicht irgendwie, was zu Volkskunst, Handwerk, was damals noch so die Themen waren, aber dann auch zunehmend Triviale, Literatur oder Schmutz- und Schundthemen. Nein, das kommt uns nicht in die Tüte oder ins Buch. Und dann hat Hermann Bausinger gesagt und die Leute, die damals angestellt waren in der Tübinger Volkskunde, ja gut, dann machen wir halt unseren eigenen Verlag. Und so wurde die Tübinger Vereinigung für Volkskunde als Verein gegründet, der also gleichzeitig eben ein Verein ist, der das Fach unterstützt, die Studierenden, wenn Festles sind oder wenn Veranstaltungen sind und sozusagen auch so eine Bindung ans Institut gibt, aber eben ein großes zweites Standbein hat, in dem es ein Verlag, also der Verein hat sozusagen einen Verlag gegründet und da bin ich die Geschäftsführerin von Verein und Verlag. Und genau, seit 1963 gibt's den schon und wir haben insofern, ich muss gerade mal gucken, jetzt dann 128 Untersuchungsbände in einer Reihe publiziert, aber zusätzlich auch noch gab es noch früher die Reihe des Korrespondenzblattes. Das war so ein kleines Heftchen, wo immer die aktuellen Dinge, die am Institut passiert sind, dokumentiert wurden. Und es gab die Reihe Studien und Materialien, wo zum Beispiel auch Magisterarbeiten publiziert wurden. In der Reihe Untersuchung sind es vor allem Dissertationen. Und früher gab es ja eben auch diese noch voluminöseren Magisterarbeiten und sehr gute von denen sind eben auch zum Buch da geworden. Und dann haben wir noch Sonderbände von unseren Ausstellungen, die wir machen, Kataloge und so weiter.
Inwiefern ist es dann mit der Uni verbandelt, wenn das jetzt quasi Verein und Verlag ist? Könnte ja auch in der freien Wirtschaft sein, aber du bist direkt auch am Institut angesiedelt. Mhm. Und wie sind die Verbindungen da?
Ja, also ich bin als akademische Rätin am Ludwig-Uhland-Institut und an der Universität angestellt, hat aber mit der TVV, hat meine Stelle eigentlich gar nichts zu tun. Das mache ich eigentlich ehrenamtlich. Ich sage jetzt eigentlich, weil ich darf schon Arbeitszeit dafür verwenden. Das wird mir zugestanden, aber in der Stellenbeschreibung darf das so genau eigentlich nicht drinstehen. Ich hoffe, ja, jetzt sage ich nichts, was mich in die Bredouille bringt. Und ich mache das ehrenamtlich also. Und ja, die Universität, also ich glaube, viele Fächer haben solche unterstützenden Vereine, so Alumni-Absolventenvereine in der Regel jetzt, dass da ein Verlag dabei wäre, da sind wir schon die einzigen, zumindest die ich kenne. Und insofern ist da schon noch ein bisschen Arbeit mehr mit verbunden, aber hat mit der Uni direkt so nichts zu tun, sondern einfach mit dem Fach.
Der Verlag muss nicht wirtschaftlich arbeiten dann auch, das ist...
Ja, also so ganz unwirtschaftlich soll man auch nicht arbeiten, aber dadurch, dass eben der Verlag wird schon wesentlich über die Mitgliedsbeiträge getragen und dann kann man sich schon auch mal ein Buch erlauben, wie jetzt auch dieses hier, was ich mitgebracht habe, also der dicke Band zu den beiden Ausstellungen, die jetzt anlässlich des Jubiläums erschienen ist. Also es gibt die eine Ausstellung von Reinhard Johler, die Umbenennungsfrage ist damit entschieden, die eben direkt zu diesem 50 Jahre EKW und wie die empirische Kulturwissenschaft entstanden ist, wie dieser Name entstanden ist, gibt es eine Ausstellung im Museum der Universität Tübingen. Und eine andere Ausstellung bei uns direkt im Louis, die heißt Sachgeschichte als Fachgeschichte, wo Dinge aus unserer Sammlung präsentiert werden und da anhand dieser Dinge sozusagen die 50 Jahre erzählt werden. Das hat man hier auch schon, genau, ist ja auch schon in der Wüstenwelle, glaube ich, präsentiert worden. Und genau, und das ist ein ganz dickes, tolles Buch mit ganz vielen bunten Bildern und entsprechend teuer. Und das ja, werden wir auch hier und da mal verschenken. Und dann ist es vielleicht nicht gleich ganz so wirtschaftlich. Ne? Das würde man in einem anderen, in einem wirtschaftlich arbeitenden Verlag nicht machen können. So. Oder da müsste es dann immense Druckkostenzuschüsse geben. Und dadurch, ja, dass unsere Vereinsmitglieder das wesentlich mittragen und natürlich auch davon profitieren, dass die einen dicken Rabatt kriegen, wenn sie jetzt so ein Buch kaufen und auch die Untersuchungsreihe umsonst geliefert bekommen, das ist so ein Geben und Nehmen dann sozusagen, trägt sich die Sache.
Aber der Verlag hat eben keine Angestellten, auch das dann Unterschied, also keine bezahlten Angestellten,
ja,
sondern, nicht, oder? Dann
doch, schon doch, auch, ja. Das sind wissenschaftliche Hilfskräfte, also oder studentische Hilfskräfte, die sind 3 Stück angestellt bei uns, zu 20 Stunden im Monat. Manchmal langt es nicht ganz aus und es wird aufgestockt und die machen durchaus den Buchsatz, also ja, das Layout, da haben wir uns Hilfe geholt, aber die machen den Buchsatz ganz selbst. Selbstständig und die machen auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben auch einen Facebook-Account, die TVV. Also man kann uns auf Facebook folgen. Und ja, wenn es Lesungen geben soll oder sonstige Veranstaltungen, dann ist auch meine Hilfskraft mit dabei und organisiert es auch sonst schon selbstständig. Und das sind richtig tolle Jobs, weil die Leute da richtig Berufserfahrung auch schon kriegen. Also die Arbeit fällt genauso an wie in einem ganz normalen Verlag. Und die können hinterher sagen, hey, ich habe ein Buch gesetzt, ich habe ein Buch promoted und habe sogar Rechnungen geschrieben. Also können in alle Bereiche mal reingucken und so. Das ist schon prima. Und klar, musst du immer wieder die Leute neu einlernen und es ist dann manchmal nicht ganz so perfekt wie in einem professionellen Umfeld, aber schon kann sich schon trotzdem sehen lassen.
Was sind so die Hauptaufgaben, die du übernehmen musst als Geschäftsführerin?
Mhm. Ja, also gerade die Hiwis einlernen und delegieren sozusagen, was die tun sollen. Dann haben wir ja also jährlich eine Mitgliederversammlung, wo dann unterrichtet wird, den Mitgliedern auch Rechenschaft abgelegt wird. Hey, was haben wir gemacht? Wie sieht's mit den Finanzen aus und so weiter? Für die Finanzen habe ich Gott sei Dank auch eine Hilfe im Sekretariat bei uns am Ludwig-Uhland-Institut, die quasi auch letztlich ehrenamtlich da nochmal oder beziehungsweise vom LUI finanziert, jetzt nicht von der Uni, sondern vom LUI finanziert, da mitarbeitet und die mich da unterstützt. Und ansonsten wählen wir die Publikationen eigentlich, sind es meistens LUI-nahe Publikationen, also in der Regel Dissertationen oder eben aus Studienprojekten entstandene Ausstellungskataloge. Das heißt, ich muss jetzt nicht auf Autorensuche in dem Maße gehen, sondern die Profs ja, sagen, hey, ich habe eine wahnsinnig klasse Dissertation jetzt gerade gehabt, die könnte man eigentlich bei uns publizieren und dann spreche ich die Leute an, habt ihr Lust, das zu machen? Die sind dann meistens eh auch schon TVV-Mitglied, weil das so bei den Doktoranden eh dazugehört, den Verein zu unterstützen und das muss man dann schon auch sein sozusagen, weil man profitiert wahnsinnig davon, so billig zu publizieren wie bei uns, das geht in einem anderen Verlag nicht. In einem anderen Verlag muss man, glaube ich, 3.000 bis 4.000 Euro mindestens mitbringen, wenn man so ein Buch publiziert und bei uns ist es weit weniger. Und ja, insofern ist es auch attraktiv, bei uns zu publizieren, weil es eben durch die Mitgliedsbeiträge so getragen ist und Hilfskräfte die Arbeit halt sozusagen günstiger erledigen, die sonst Profis machen. Wobei, ja, man muss auch bei anderen Verlagen oft den Satz sogar selber organisieren oder so. Und bei uns ist da sogar noch mehr Service drin. Also kann ich echt unseren PromoventInnen empfehlen, bei uns zu publizieren.
Aber nochmal zur Auswahl, wenn du quasi was angeboten kriegst und du denkst, es passt nicht, dann kannst du schon auch ablehnen oder ist das immer so?
Ja, aber es ist wirklich immer in zusammen, also ich entscheide das nicht alleine, sondern weil wir ja eben auch ein Verein sind und einen Beirat dann auch haben, der aus allen Lehrenden des LUIs besteht und aus 10 externen Leuten, zum Beispiel die Frau Weizenegger sitzt da mit drin, also vom Kulturamt, aber auch Leute aus anderen Verlagen, die wir mit dabei haben, die Ute Bechtold vom BAI, also Leute, die einfach dem Institut, weil die mal am Institut gearbeitet haben oder die dem Kultur, der kulturellen Arbeit nahestehen, die haben wir uns da in den Beirat geholt und die würden immer mitentscheiden, passt das zu uns, ist es was wir publizieren wollen oder nicht. Also das mache ich nicht alleine.
Und aber die Stadt und DAI, die haben da keine, die sind quasi Kraft ihres Amtes da dabei oder?
Die sprechen wir an und fragen, hey, wollt ihr unseren Beirat unterstützen, wollt ihr einmal im Jahr oder eben dann per E-Mail angeschrieben werden, wenn es darum geht, über eine neue Publikation zu entscheiden. Und dann eben auch bei solchen Entscheidungen brauchen wir auch Input, wenn es zum Beispiel geht, hey, die Zukunft ist Open Access, wie kriegen wir das hin, dass wir irgendwie trotzdem noch Bücher publizieren können, die aber dann auch online gestellt werden. Was habt ihr für Ideen? Was bringt ihr für Know-how mit? Vielleicht auch aus euren Erfahrungen. Da ist so ein Beirat sehr, sehr wichtig.
Aber nicht jede Doktorarbeit wird dann auch bei euch publiziert.
Oder? Nee, das genau. Dann auch. Manche wollen das auch nicht, weil die sagen, ich habe so ein Spezialgebiet. Da gibt es schon eine Reihe, die irgendwo bei Landesgeschichtlern oder Technikgeschichte oder sonst wo existiert. Und die gehen dann eben zu einem anderen Verlag. Sind wir dann auch nicht gleich sauer. Und andere sind vielleicht halt schlicht nicht ganz gut genug. Und also wir wollen schon die sehr guten Arbeiten bei uns publizieren. Und so ist es so, dass so 1 bis 2 Untersuchungsbände im Jahr in unserer Reihe publiziert werden.
Gibt es da irgendwelchen objektiven Qualitätskriterien, die ihr quasi anwenden könnt auf alles, was dann euren Anforderungen auch genügt?
Ja, also das sind letztlich, wird es schon durch die Gutachten der BetreuerInnen, also der ProfessorInnen, die Doktorarbeit betreuen, dann entschieden, hat die Forschung die Qualitätskriterien, die eben an eine Forschung angelegt werden, erreicht. Und für mich ist dann schon natürlich auch wichtig, wie ist das geschrieben? Kriege ich irgendwie einen Knoten im Hirn, wenn ich das lese, oder kann ich das gut lesen? Also das macht für mich dann schon auch nochmal einen Ausschlag, wie viel Lektoratsarbeit und Korrekturarbeit muss man noch reinstecken. Ich nehme dann natürlich schon lieber Arbeiten, die sich schön lesen lassen. Aber,
ja, die EKW hat ja viele Themen des Alltags und auch eine Verbindung zur Popkultur. Auf der anderen Seite hat man die Wissenschaft, die Forschung, die auch sich einer ganz eigenen Sprache bedient. Wie kriegt man diesen Spagat dann eben auch hin, den du gerade ja angesprochen hast?
Das ist echt ein schwieriger Spagat. Das sagen auch oft die Leute aus den Beiräten, hey, macht andere Titel, das verkauft sich so niemals. Und wir sagen dann aber, ja, aber es ist eine Dissertation und die muss einen wissenschaftlichen Anspruch genügen. Wenn ich da jetzt irgendwie einen lustigen Titel draufsetze und innen drin geht es aber viel um Kulturtheorien oder so, das passt ja irgendwie auch nicht zusammen. Und wir entscheiden uns dann oft dafür, dass es halt dann doch eher ein wissenschaftliches Buch ist und dann oft dann halt nicht so sehr auf dem populären Buchmarkt besteht, aber in den Bibliotheken dafür unserer Fachverbünde und so weiter dann steht. Also es ist ein Wissenschaftsverlag, das muss man schon sagen. Auch die Themen sind oft populär und bei den Ausstellungskatalogen, da achten wir da auch drauf, dass die Sprache wirklich eine andere ist und mit den verschwurbelten, was weiß ich, wie viel langen Sätzen mit 5 Fachbegriffen drin, dass wir uns da zurückhalten, weil die wollen wir wirklich in die Öffentlichkeit auch reingeben. Wenn es jetzt mal eine Untersuchungsstudie, also eine Dissertation, gut in die Öffentlichkeit schafft, ist es auch toll. Aber da ist es uns auch wichtig, dass dieser wissenschaftliche Anspruch auch da ist, dass es eine Forschungsarbeit ist und das darf man auch im Lesen merken.
Gibt es Untersuchungen zu eurer Zielgruppe? Wer kauft beim TVV?
Nee, Untersuchungen gibt es da nicht. Klar wirken wir stark in unser eigenes Fach hinein, weil wir eben auch so ein bisschen so ein Nischenfach sind. Ich hoffe aber, dass die Historiker, Soziologen, Erziehungswissenschaftler oftmals genauso Forschungen von uns interessant finden. Also es wirkt schon in den Wissenschaftsbereich hinein. Und ansonsten sind vor allem aber auch Museen, Archive unsere sozusagen Abonnenten, die dann die Untersuchungsreihe regelmäßig beziehen und sich da Informationen holen.
Was ist bei euch Bestseller?
Ein absoluter Bestseller, habe ich mir jetzt sagen lassen, war hier in Tübingen ein Buch über die untere Stadt in Tübingen, ein Studienprojekt, das in den 1970er Jahren rausgekommen ist, wurde jetzt auch in dieser Reihe, die wir gerade 50 Jahre im Feld, ist eine Reihe, die wir anlässlich des Jubiläums machen. Und ein ehemaliger Student, der da beteiligt war und dann Kulturamtsleiter in Reutlingen geworden ist, der Herr Ströbele, der hat das Buch vorgestellt, diese Forschung zur unteren Stadt in Tübingen. Und dieses Buch hat sich anscheinend über 6000 Mal verkauft und wurde in mehreren Auflagen dann auch produziert. Ist ein wahnsinnig dicker Wälzer, der aber zeigt, wie die Leute im 19. Jahrhundert und auch Anfang des 20. Jahrhunderts in der unteren Stadt in Tübingen gelebt haben.
Was sind so durchschnittliche Auflagen?
Mittlerweile sind unsere Auflagen der Untersuchungsreihe liegen so um die 400 bis 500. Das sind immer noch für wissenschaftliche Bücher hohe Auflagen. Das sind die normalen Auflagenzahlen, liegen so um die 200 Bücher rum bei anderen Verlagen. Weil mittlerweile auch viel einfach online dann gestellt wird und das geht dann an die Bibliotheken. Die Leute, die wissenschaftlich arbeiten, gehen in die Bibliothek, leihen sich das Buch aus, stellen sich es nicht unbedingt ins Regal. Ne? Also die Auflagenzahlen sinken da stark. Aber wir haben ja unsere Untersuchungsreihe geht ja automatisch an alle Mitglieder der TVV raus und die hat über 300 Mitglieder und da ist dann schon mal ordentlich was weg und den Rest verkaufen wir dann eben.
Sonderbände und alles andere gibt es ja da auch noch, oder? Was ist sonst, gehört sonst noch zum Portfolio? Ihr habt die Untersuchung, das sind die Doktorarbeiten und dann die Ausstellungskataloge.
Genau, die Sonderbände. Und dann haben wir noch eine Reihe gehabt, muss ich aber eben mittlerweile sagen, die Studien und Materialien. Da sind früher eben besonders diese Magisterarbeiten sehr gute publiziert worden. Aber die gibt ja keinen Magister mehr. Es gibt ja den Master. Und früher war eine Magisterarbeit, die war so um die 100 Seiten lang. Das konnte man dann gut in ein Buch reinpacken. Jetzt sind die Masterarbeiten 60 Seiten nur noch lang. Ja, dann hast du da so ein Heftchen. Da sind wir sowieso ein bisschen mehr mit der Zeit gegangen. Wir haben eine wunderschöne Internetseite www.alltagskultur.info. Kann ich allen nur empfehlen, da mal drauf zu schauen. Da sind dann Projekte präsentiert mit viel Bild und wenig Text. Und Studierende machen da sozusagen ihre Projekte vom Wissenstransfer. Gerade ist eine neue Ausstellung auch zum Thema Nachhaltigkeit im Museum da drauf erschienen auf der Seite. Oder dann eben auch unsere Jubiläumsausstellung, die digitale Version von Sachgeschichte als Fachgeschichte kann man da drauf sehen. Und das ist dann sozusagen jetzt der neue Weg, wie die Studierenden trotzdem publizieren und in die Öffentlichkeit kommen, aber vielleicht nicht mehr so stark in Buchform.
Du hast wir haben darüber geredet, über die Umbenennung. Die Umbenennungsfrage ist damit entschieden. Das ist eben die andere Seite dieser neuen Publikation. Aber die Umbenennungsfrage beim Verlag ist noch nicht entschieden. Ihr habt noch die Volkskunde im Namen. Wann ändert ihr das oder ist es bei euch nicht geplant?
Doch, haben wir schon vor. Es ist so, dass die Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, unser großer deutscher Fachverband, wo sich alle Fächer der empirischen Kulturwissenschaft, und jetzt kommt's halt, die heißen eben nicht nur empirische Kulturwissenschaft, sondern auch Kulturanthropologie, europäische Ethnologie, vergleichende Kulturwissenschaft, bestimmt noch drei weitere, die sind verbunden in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, haben sich eben auch alle aus der Volkskunde raus entwickelt, machen auch alle ganz, ganz ähnliche Sachen und es ist eigentlich, tut uns nicht so gut, dass die Namensvielfalt so sehr stark ist. Und jetzt will man wenigstens diesen Verband mal von der Volkskunde befreien. Auch das ist auch eine politische Entscheidung, weil die Volkskunde ein Begriff ist, der missbraucht wird politisch in Sphären des Heimat- und Identitätsschutzes reinbezogen wird, mit denen wir nichts zu tun haben oder die wir sehr kritisch forschend begleiten. Und insofern wollen wir also den Begriff Volk aus dem Namen dann doch mal raus haben. Und es ist ein ewig langer Prozess mit viel Diskussion gewesen, der aber im letzten Jahr sehr stark forciert wurde. Und wenn sich die Deutsche Gesellschaft für Volkskunde dann auf der nächsten Mitgliederversammlung im September umbenennen wird und ziemlich sicher wohl, das darf ich glaube ich sagen, die Tendenz geht stark zur empirischen Kulturwissenschaft auch hin oder zu einem Doppelnamen empirische Kulturwissenschaft / europäische Ethnologie. Das ist halt immer, man trennt sich so schwer. Ja, dann wird auch die TVV sich, denke ich mal, umbenennen und man könnte sich vorstellen, vielleicht TVK draus zu machen, Tübinger Vereinigung für Kulturwissenschaft.
Aber warum hat es 50 Jahre gedauert, wenn die EKW vor 50 Jahren das geschafft hat? Warum der Überbau?
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz genau. Ich glaube, es ist auch schwierig, so Label und Namen einfach zu ändern. Die TVV hat sich halt in den 60er Jahren gegründet. Da hieß das Fach ja auch noch Volkskunde. Und dann bürgert sich sowas ein. Die TVV funktioniert da immer in der Abkürzung. Volkskunde spricht man selten aus, fällt da nicht so auf oder so. Und ich glaube, es hat auch stark damit zu tun, dass die TVV ja in die Öffentlichkeit auch hineinwirken will, gerade auch mit den Sonderbänden. Und in der Öffentlichkeit können immer noch viele Leute mehr mit Volkskunde anfangen als mit empirischer Kulturwissenschaft. Das ist ja auch ein sehr komplizierter Name. Und dann muss man erstmal erklären, was heißt denn eigentlich empirisch. Und bis man es ausgesprochen hat, hat es der andere schon wieder vergessen und so. Also öffentlichkeitswirksam ist es nicht. Und ich glaube, das hatte dann auch damit zu tun, dass man halt gesagt hat, komm, wir lassen einfach hier die Volkskunde. Aber wenn man ins Buch aufschlägt, dann weiß man schon ganz schnell, dass das nichts mit Volkskunde im alten Sinne zu tun hat.
Und jetzt kommt dann ja auch die Namensänderung bei
euch.
Also
ich würde das gerne anstoßen, ja.
Ja. Und aber da wird auch dann Beirat,
klar,
Vereinsmitglieder.
Klar, Beirat, da muss man die Mitglieder, das muss in der Mitgliederversammlung, das erfolgt eine Satzungsänderung und so, das ist gar nicht einfach und das hat vielleicht auch einen Grund, warum man das nicht angegangen hat, da braucht es dann wahrscheinlich eine Zweidrittelmehrheit und so, das muss abgestimmt werden und erstmal müssen alle mit dem neuen Namen da einverstanden sein und so, also es ist auch nichts, was ich alleine anstoßen kann.
Nochmal zurück zum Inhaltlichen und wenn die empirische Kulturwissenschaft hat ja so ein breites Themenspektrum, was würdest du sagen, ist vielleicht auch, es gibt sowas wie einen roten Faden oder auch einen Markenkern, wenn man so da auch vom Wirtschaftlichen her sprechen möchte, oder ist es da gar nicht möglich?
Der Markenkern ist die Alltagskulturforschung. Und insofern schon eine Richtung, eine gewisse Herangehensweise sozusagen, auch diese durch die Methoden der Feldforschung oder der historischen Ethnographie erarbeiteten Forschungen, die eben eher tief und genau auf das Alltagsleben schauen, als jetzt sehr statistisch repräsentativ mit vielen Zahlen und Grafiken oder so, sondern bei uns erfährt man über das Leben der Menschen, über die Bedeutungen, die sie dem Leben geben und über die Umwelt, mit der sie auch umgeben sind und der Interaktion zwischen Menschen, Dingen, Technik. Das zieht sich auf jeden Fall durch die Publikationen durch. In den frühen 70er Jahren, wo die EKW entstanden ist sozusagen, war auch ein großer Schwerpunkt noch die Medienforschung. Da gab es noch keine Medienwissenschaft und die EKW ist ja auch, oder die Volkskunde ist aus der Germanistik hat sich rausentwickelt und so sind viele Arbeiten zu Beginn und es war damals total ja, revolutionär, deswegen wollten die Verlage das ja auch nicht publizieren, hat man sich mit Trivialliteratur oder statt Volkslied mit Schlager beschäftigt oder eben, was ich vorhin sagte, so Schmutz und Schund, ja, mit Comichäftle und Westernromanen und sowas. Und da gibt es also zahlreiche Doktorarbeiten, die sich mit solchen Medienformaten, die sehr populär waren und sind, beschäftigen mit den LeserInnen dazu und mit dem Leseverhalten, aber auch mit den Medien an sich, wo man heute sagen würde, na, das ist fast jetzt heute eher Medien- oder literaturwissenschaftlich. Das war damals, war das unser Markenkern, weil es die anderen Fächer ja auch noch nicht gab. Jetzt heute, sind es immer noch teilweise, also die Miriam Nast hat ja auch ein Buch gemacht, was aber nicht in der TVV publiziert wurde, zu Peri Rodan Heften, also die bei uns in der Sammlung auch lagern und zu den Lesern und Leserinnen von Peri Rodan Heften, also sowas, solche Themen gibt es schon auch immer noch unter dem Deckmantel zum Beispiel der populären Serialität und der Populärkulturforschung. Aber es gibt auch Themen heute, die in Richtung Bioökonomie gehen. Also unsere neueste Untersuchungspublikation heißt Bioökonomien. Und da wird erforscht, wie Wertstoffe heute anders in Wert gesetzt werden. Also was bedeutet Holz als Wertstoff? Wie wird der vermarktet? Wie wird der auch wissenschaftlich sozusagen so durch Forschungen unterfüttert und unterminiert, dass da Innovation entstehen kann, wie wir sozusagen bauen, wie wir heizen? Wie wir sowieso Holz oder andere biodiverse Wertstoffe sozusagen als Ressource nutzen.
Das könnte ja eigentlich auch bei der Forsthochschule erscheinen,
das Projekt,
sowas.
Das Projekt, und das arbeiten wir halt auch interdisziplinär, ist zusammen mit der Forsthochschule in Rottenburg. Also das Forschungsprojekt dazu ist mit Kollegen aus Rottenburg beantragt und wird durchgeführt.
Und was war das spezifisch kulturwissenschaftliche Teil dann dieser Forschung?
Der Lukas Fehr, der bei uns die Doktorarbeit zu unserem kulturwissenschaftlichen Teil bearbeitet, der ist eben mit Förstern, geht mit den Förstern durch den Wald sozusagen und fragt sich, wie wird mit dieser Ressource Holz umgegangen und wie wird sie eben, wie passiert diese Inwertsetzung so, dass man sagt, Holz hat, also wie wird Bioökonomie sozusagen hergestellt? Weil das ist nicht was einfach da ist, sondern das muss politisch und wissenschaftlich unterfüttert und sozusagen gerahmt werden und dann von den Leuten in der Praxis auch umgesetzt. Und wie gehen die mit dem Wissen um, das sozusagen in der Wissenschaft da ist und dann jetzt in den Wald umgesetzt werden muss und dann wieder in Verwertungskette weiter an holzverarbeitende Betriebe, Menschen, die dann das Holz kaufen sollen oder mit Holz heizen sollen. Ja. Und da stecken ganz viele Bedeutungsaufladungen drin, die sagen, Holz ist gut, weil oder das und das und das ist für die Natur, macht die Ressource aus. Ist nicht mein Thema, deswegen kann ich es nicht ganz, ganz genau sagen, aber diese vielen, vielen Bedeutungsaufladungen, die in so in Wertsetzungen von Materialien drinstecken, die untersucht der.
Also Alltagskultur dann bezogen auf einen Wirtschaftsalltag und nicht auf einen Freizeitsalltag, wie es ja auch oft so bei euch dann schon war. Also nicht die Leute, die freizeitmäßig in den Wald gehen.
Die können auch untersucht werden. Also es
und gibt die können
Studien
ja auch Werte schaffen.
Zu Spaziergang, ja, gibt's viel in der empirischen Kulturwissenschaft und die mir genau oder Wald als Erholungsraum. Der Friedemann Schmoll hat sich auch viel mit dem Wald beschäftigt. Also das ist sehr, sehr breit. Da hat sich aber auch gar nicht so viel verändert, weil sozusagen Alltag als Leben, Freizeit, Wirtschaften, also Arbeit und Erholung gleichermaßen, das sind schon immer ganz, ganz gleichgewichtig betrachtete Felder in der Volkskunde gewesen, aber auch jetzt in der empirischen Kulturwissenschaft. Und insofern, wenn man denkt, ja, die EKW beschäftigt sich ja nur mit so Zeug, was ja für die Gesellschaft gar nicht so wichtig ist. Also erstens ist Freizeit für die Gesellschaft total wichtig, aber zweitens beschäftigen wir uns eben auch mit so ganz knallharten wirtschaftsorientierten Themen oder auch politischen Themen.
Und die Schwerpunkte oder ja, der Fokus wird dann halt nochmal manchmal ganz unterschiedlich gewichtet und Details vielleicht in das Blickfeld genommen, die sonst vernachlässigt werden. Vielleicht schauen wir einfach auch nochmal ein bisschen jetzt 50 Jahre zurück und du pickst dir nochmal ein paar von diesen Veröffentlichungen raus und wir streifen sie, weil da kann man ja auch nicht den tiefen Überblick behalten wahrscheinlich, oder?
Genau, also wir haben in diesem sehr schönen Band eben, wo die Ausstellungen drin präsentiert werden, aber auch viele Geschichten von ehemaligen Studierenden, von Hermann Bausinger, der nochmal so Umbenennungsfrage reflektiert und so weiter. In diesem Band haben wir so Zwischenseiten eingebaut, wo alle Bücher der Untersuchungsreihe als Bild, also die Cover eben zu sehen sind. Können wir nachher, so mal jetzt gleich ein Foto. Und genau, und da kann man jetzt so schön durchblättern und kann die Cover anhand der Cover sehen, wie sich das Forschungsprofil der EKW verändert hat. Und eben angefangen, das habe ich vorhin schon erzählt, hat es viel mit dieser Medienforschung, aber auch die Fasnachtsforschung hat einen großen Schwerpunkt gebildet. Und so war das eigentlich immer, wenn große Forschungsverbünde irgendwie waren, dann hat man dazu halt auch viel publiziert. Und dann hat man so gesehen, boah, in den 60er Jahren hatten die einen großen Arbeitskreis zur Fasnachtsforschung gehabt, den ich übrigens später in meiner Doktorarbeit untersucht habe. Die ist dann auch wieder im TVV-Verlag erschienen. So, und dann sieht man da auch 5 Bücher, wo es irgendwie um Fasnacht geht und die anderen eben zu Liedern und Schlager. Und ja, dann wurde es aber auch ziemlich politisch Anfang der 70er Jahre, weil dann war ja die Zeit, wo eben man gesagt hat, ey, Volkskunde, damit können wir jetzt wirklich nicht mehr anfangen. Wir müssen uns umbenennen und wir müssen auch das Fach in eine neue Richtung bringen. Und das Buch Germanistische Volkstumsideologie hat dazu ganz stark beigetragen von Wolfgang Emmerich. Der hat da drin untersucht, wie stark eigentlich die deutsche Volkskunde in den Nationalsozialismus verstrickt war und das nicht nur passiv, sondern ganz, ganz aktiv. Und das hat dann eben auch einen starken Ausschlag gegeben, dass man gesagt hat, ey, die Forschung muss gesellschaftlich relevant sein. Die muss irgendwie zeigen, was hier eigentlich los ist und was wir oft vertuschen und verschleiern. Wie zum Beispiel Utz Jäckle, der sich dann mit Judendörfern in Württemberg befasst hat. Und der in seiner Studie befragt hat und untersucht hat, was wird eigentlich die ganze Zeit verdrängt, worüber redet niemand mehr, dass da wie viele jüdische Mitbürger in manchen Dörfern in Württemberg da waren, in den 60er Jahren vor nicht allzu langer Zeit eben, und über die keiner mehr redet, wo man vielleicht am Esstisch sitzt, der geraubt wurde aus dem Haus vom jüdischen Mitbürger, weil man gesagt hat, die werden enteignet. Ja, und keiner spricht mehr davon, wo dieser Tisch eigentlich herkommt. Und Utz Jäckle hat da auch sehr viel, hat später auch angefangen, eine psychoanalytische Untersuchung auch mit reinzubringen zu diesem Verdrängen im Umgang mit den jüdischen Mitbürgern, die alltäglich da waren und die auf einmal weg waren und in Verschwiegenheit geraten sind. Dazu kann man übrigens am Sonntag noch ganz viel erfahren, weil dieses Thema jüdische Kultur, jüdisches Leben ein Schwerpunkt auch am Ludwig-Uhland-Institut geworden ist. Und die Franziska Becker, die am LUI studiert hat, hat auch dazu geforscht und die stellt ihre Forschung in Beisingen vor am Sonntag um 15.30 Uhr. Da kann man gern vorbeikommen. Das wird draußen sein, bei hoffentlich gutem Wetter. Und dann kann man über ihre Forschung und auch die von Utz Jäckle noch mehr erfahren.
Schwerpunktthemen immer wieder, ja.
Genau, Schwerpunktthemen. Also wie gesagt, da wurde es dann auch politischer, aber auch weiterhin eben Wohnkultur und Wohnweisen habe ich hier von Marco Tränkle eine Arbeit, wo dann auch so ein Wohnzimmer, einfach so ein ganz normales Wohnzimmer auf dem Cover ist und wo es dann wahrscheinlich um die Schrankwand geht, die in den Ende 70er, 80er Jahren so in wurde, ja, und diese Sofaecken einfach zur Veränderung und wie die Menschen gerne leben wollten zu dieser Zeit und auch natürlich immer historisch. Also die empirische Kulturwissenschaft hat immer sozusagen, auch wenn gegenwartsorientiert geforscht wird, wird auch mit in die Vergangenheit geblickt, weil immer historische Entwicklung, also die Gegenwart kann man nur durch die historische Entwicklung erklären. Dialekt ist ein Schwerpunkt, hier haben wir ein Buch Dialekt als Sprachbarriere, es ist auf dem Cover kleines Diktat drauf, wo ganz viele Fehler drin sind, weil da ganz viel Schwäbisch in die Schriftsprache eingebracht wurde. Und dazu wird ja heute auch noch geforscht. Der Hubert Klausmann, die Miriam Nass, die glaube ich auch mal hier in der Wüstenwelle waren, ja, die mit dem Projekt Sprachalltag bei uns auch heute noch zum Thema Dialekt forschen. Und wenn ich da so rumschaue, kann man schon sagen, dass dieses Medien, also es ging viel um Fernsehen, um Unterhaltungskultur, aber auch populäre Religiosität ist ein Thema, katholisch, evangelisch, diese Streits, die es durchaus gegeben hat, oder auch gemischt konfessionelle Dörfer wurden erforscht, aber auch sowas wirklich sozusagen Unkonfessionelles wie Hexenglaube in der Gegenwart. Also auch dazu gibt es eine Publikation oder es gab mal eine Magisterarbeit, die hat sich mit dem Besprechen von Warzen beschäftigt, also wie man dann daran glaubt, ja, und bestimmte Menschen, die das können, dann so eine Warze wegbesprechen. Und also eben Heiler sind, ja. Und auch sowas gehört zum Alltag, also auch die Besonderheiten des Alltags, wo man vielleicht denkt, ach, sowas gibt es doch vielleicht heute gar nicht mehr. Also auch die Nischen des Alltags sozusagen werden beforscht.
Hast du Favoriten in der langen Geschichte der Publikation?
Ja, nein, es gibt so legendäre Studien, eine über Kiebingen zum Beispiel, auch wieder von Utz Jeckle, die ist auch in dieser Reihe 50 Jahre im Feld vorgestellt worden. Die haben halt wahnsinnig Furore gemacht. Die werden auch so hoch und runter zitiert und so Sätze wie die Leute hungern oder hungern heute noch am Hunger ihrer Vorfahren, ja. Das ist, hat sich so eingegraben, weil das eben sozusagen aussagt, hey, es ist, was die Leute in der Vergangenheit erlebt haben, das betrifft uns heute noch, das wirkt nach in unserem heutigen Verhalten. Und dahinter steckt schon eine tief auch kulturtheoretische Arbeit, die ganz spannend auch heute noch ist. Und das ist schon toll, also auch für heute immer noch toll, da reinzugucken. Aber ich sehe gerade auch eine Arbeit, die Schwarze Gazelle heißt die. Da wird sehr früh, schon in Ende 70er Jahre, die Medienberichterstattung über dunkelhäutige SportlerInnen kritisch durchforstet. Ja, also die Schwarze Gazelle, das ist sozusagen ein Zitat, wie eine Lang- oder eine Kurzstreckenläuferin, glaube ich, in den Medien bezeichnet wurde. Und das ist sozusagen symptomatisch auf dem Cover wie Stereotyp und rassistisch diese Bezeichnungen waren. Und da kann man ja bis heute auch gehen. Und das finde ich, das sind schon so Pionierstudien, wo die EKW sehr früh angefangen hat, sehr genau hinzugucken, wo es heute viele Studien dazu gibt, aber wo wir sagen können, hey, ja, wir haben eine Denkweise, eine kritische Denkweise auch mitgeprägt.
Dein Spezialthema ist Fasnacht, ja, hier nee. So gewesen mal, oder wenn du
ja,
deine Doktorarbeit drüber gehst.
Ja, mein Spezialthema war Wissenschaftsforschung, aber am Beispiel Fasnacht. Und insofern, ja, ich interessiere mich schon auch für so Fest und Bräuche, was eigentlich so ein bisschen der alten Volkskunde angehört, aber wo ich sage, nee, das gibt es ja heute einfach immer noch. Wir sollen die Themen nicht fallen lassen. Wenn es gegangen wäre, wäre ich 2020 auch auf eine Exkursion gefahren und hätte mir Fasnacht angeschaut. Fand es auch wahnsinnig interessant, wie die trotzdem oder widerständig irgendwie gefeiert haben in der Pandemie. Also das über die Stränge schlagen und als Kulturtechnik sozusagen das und verkleiden und so. Also das finde ich trotzdem total spannend und das kann man kulturwissenschaftlich gar nicht verstaubt, sondern mit ganz interessanten Fragestellungen anschauen. Insofern ja, schon irgendwie Fasnacht, aber eigentlich komme ich aus der Wissenschaftsforschung und habe sozusagen untersucht, wie sind die Wissenschaftler früher in den 60er Jahren an Themen rangegangen und wie hat sich da eben auch so eine Symbiose aus Wissenschaft und Öffentlichkeit gebildet, wie hat es in die Öffentlichkeit auch rein und wieder zurück ins Fach gewirkt, das war so meine Fragestellung und im Moment interessiere ich mich für ländliche Räume wieder mehr auch und für die Rolle von Kultur in ländlichen Räumen und Kulturpolitik. Also wie wird Kultur in ländlichen Räumen gefördert? Was stehen da aber auch für politische Aufladungen dahinter? Was soll Kultur in ländlichen Räumen leisten? Gerade wenn dann auch Begriffe Heimat und Identität wieder mal bedient werden und vielleicht Stereotype von ländlichen Räumen hochkommen, die ja einfach Stereotyp sind und uns bei genauem Hinsehen so gar nicht existieren. Also welche Placemaking-Prozesse, also welche Orte werden da eigentlich gemacht und gerahmt durch bestimmte Förderpolitiken und was machen die Leute dann aber auch wieder draus und sagen, ja, ich mache jetzt halt mit dem Geld was anderes oder so. Das interessiert mich gerade.
Ja, wir sind ja auch hier im ländlichen Raum. Gibt es da schon irgendwelche Zwischenergebnisse, die du hier über die Region da und Kulturpolitik oder Kulturleben im hiesigen ländlichen Raum uns sagen kannst?
Ja, also es ist gerade auf jeden Fall durch Corona auch noch mal viel gefördert worden. Ich bin gespannt, wie lange das anhält und ob das dann, also ob man jetzt ganz schnell auf Fördergeld noch zugreifen muss, bevor es vielleicht lang nichts mehr gibt. Aber in den letzten Jahren hat das auf jeden Fall angezogen. Lange war der ländliche Raum überhaupt nicht, Kunst und Kultur im ländlichen Raum war überhaupt kein Thema, weil man hat gesagt, also was die Leute machen, das machen die halt selber. Und das war ganz stark auf Ehrenamt aufgebaut. Und da ist schon in den letzten 5-6 Jahren sind da viele Projekte entstanden. Eins heißt Trafo, lernende Kulturregionen auf der Schwäbischen Alb war das. Und da war das Theater Lindenhof mit dabei, sowieso so als Leuchtturm. Die haben das schon seit den 80er Jahren gemacht. Übrigens auch EKW-Absolventinnen, die das mitgegründet haben. Ja, und sowas Partizipatives, ja, wo die Leute vom Ort auch mit einbezogen werden und Geschichte in Zusammenarbeit mit den Leuten vom Ort bearbeitet wird, das wurde so ein bisschen zum Exportschlager und auch zu was hoch gefördert ist, aber muss man natürlich auch immer kritisch beachten, weil das Ehrenamt auch seine Grenzen hat und da gibt es jetzt zunehmend eben den Impetus durch kritisches Reflektieren, durch Dialogforen, die auch vom Ministerium und sowas ins Leben gerufen wurden, dass man dann eben gemerkt hat, oh, Ehrenamt braucht auch professionelle Unterstützung. Die Fördergelder und Anträge dazu stellen und zu verwalten ist nicht einfach. Da braucht es Hilfe. Und da wurden jetzt auch Stellen gebildet wie RegionalmanagerInnen für Kultur, die so Mittler sein sollen zwischen den Fördergeldergebern und den Vereinen und Leuten vor Ort. Und das finde ich ganz interessant, das zu begleiten, weil die im Prinzip, ja, so alles machen sollen. Und der ländliche Raum ist ja auch sehr groß und weit und da sollen die überall rumfahren, die Leute alle kennen und allen helfen. Tolle Stellen, wirklich ganz toll, aber wie die das dann wirklich machen und wie das funktioniert, das interessiert mich jetzt halt, da will ich mal gucken.
Spannendes Thema, auch das werden wir weiter verfolgen und das gibt uns auch nochmal die Gelegenheit, jetzt nach dem langen Blick zurück, 50 Jahre EKW, auch einen Ausblick zu wagen, wie ändern sich die Themen weiterhin, was sind vielleicht auch Themen, die in der Zukunft erst noch auf dem Tableau sein werden. Was gibt es da Neues aus der EKW und auch von der Vereinigung?
Also ein neuer Schwerpunkt wird sein, wir haben jetzt auch eine neue Professur ausgeschrieben für die Digitalität des Alltags. Also Digitalität einerseits als Repräsentationsmedium, Facebook, Instagram, Umgang mit dem Smartphone und so weiter, das ist was uns interessiert, weil dadurch natürlich der Alltag massiv sich verändert und neue Möglichkeiten der Selbstrepräsentation, aber auch Zwänge und Selbstoptimierungsdiskurse und sowas spielen da alles mit eine Rolle. Aber auch sozusagen Repräsentation in der öffentlichen Geschichtskultur hat sich dadurch verändert. Also das Museum hat durch die Digitalität ein ganz anderes Gesicht sozusagen oder eine ganz andere Anwendung. Kann langsam keine Ausstellung mehr ohne eine gleichzeitig digitale 360-Grad-Ausstellung mehr auskommen. Das hat die Corona-Pandemie mit sich gebracht. Aber ich glaube, das wird bleiben, dass Ausstellungen und Museen wahnsinnig viel nochmal zusätzlich auf eine digitale Präsenz setzen müssen, auch ihre Sammlungen und Dokumentation ihrer Sammlungen viel mehr digitalisieren müssen. Und das forschend zu begleiten, das ist vor allem das Themengebiet von Thomas Thiemeier. Und die neue Professur eben soll diesen einen Schwerpunkt begleiten, diesen Umgang mit digitalen Medien im Alltag, aber auch wieder hier in Bezug auf Technik, Forschung und auch Wirtschaft wollen wir das Cyber Valley auch forschend begleiten. Was passiert in so einer KI-Forschung? Da gibt es einerseits so einen Zugang, der nennt sich Science and Technology Studies, wo man sozusagen eher die EntwicklerInnen begleitet. Wie wird KI eigentlich gemacht? Ja, und auf was wird da mitbedacht und was nicht? Wie sozial ist eigentlich KI? Was steckt da auch, wenn zum Beispiel Alexa oder Siri immer nur auf Männerstimmen hört oder so, wie kommt es denn? Und was stecken da für versteckte Machtverhältnisse oder eben auch Geschlechterkonstruktionen mit dahinter? Was wird alles mitbedacht, was aber auch nicht? Was bleibt unsichtbar? Wo sind die Bugs und die Lücken und warum? Und warum, das sind oft soziale Hintergründe, warum Technik so oder so ist. das mit zu beforschen, aber auch den Zusammenhang zwischen Stadt und Cyber Valley, also zwischen Tübingen, und da gibt es ja Proteste, ne? Also soll Amazon kommen oder nicht, und wie wird das auch sozusagen als Stadtthema, als politisches Thema auch verhandelt? Da macht der Thomas Thiemeier im Oktober ein Studienprojekt dazu. Studienprojekte machen wir immer 3 Semester lang, und Studierende gehen dann richtig ins Feld und machen eine eigene kleine Forschung. Und auch ein Doktorand widmet sich dem Thema, den Protestformen und dem politischen Umgang mit diesen neuen Wirtschaft- und Technikformationen hier in Tübingen.
Gibt es schon Bewerbungen?
Bewerbung für die Professur? Ja, wir sind schon quasi fast am Ende der Besetzung. Ich kann aber nicht sagen, was bei rumgekommen ist, aber wir haben jemand gefunden.
Bist du auch daran beteiligt?
Mhm. Genau, so ein kleines Fach, das ist dann der Vorteil, da sitzen wir eigentlich fast alle in der Berufungskommission dann auch mit drin und haben da schon auch mit Spracherecht, genau.
Was wünschst du dir quasi für die TVV und für das Fach auch, was Rahmenbedingungen auch angeht, aber vielleicht auch inhaltlich nochmal so eine Utopie, eine Wunsch, Hoffnung hier zu äußern?
Ich wünsche mir, dass die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Universität alle noch mehr verstehen, warum Alltagskultur, Sozialität, Sozialforschung generell ein ganz, ganz wichtiges Feld ist, weil das einfach immer noch manchmal marginalisiert wird. Und das merkt man dann natürlich auch im Geld, in den Forschungsgeldern, die uns zur Verfügung stehen, oder auch den Forschungsanträgen, die uns überhaupt möglich machen, oder Forschungslinien, Förderlinien, die uns überhaupt möglich machen, Geld einzuwerben, dass das stärker gesehen wird, dass wenn zum Beispiel ein Thema wie KI jetzt auf dem Tableau ist, dass es da ganz wichtig ist, dass man das auch sozialwissenschaftlich begleitet und dass wir da reinkommen und weiter unsere Relevanz zeigen. Ich wünsche mir aber auch, dass wir eine Lösung finden, eben mit der, also jetzt mal als Verlag gesehen, mit der Digitalität auch so umzugehen, dass einerseits wir noch Bücher produzieren können oder vielleicht gehen wir auch irgendwann mal komplett online, aber dass wir da als Verlag auch eine gute Lösung finden, wie sich das trägt. Da bin ich echt gerade noch am informieren und gucken, weil ich finde Open Access eigentlich toll, aber die Arbeit, ein Buch zu machen, die muss Open Access trotzdem gemacht werden. Die Satzarbeit ist trotzdem da, das Lektorat ist trotzdem da. So ein Buch kostet weiterhin Geld, das darf man nicht vergessen, auch wenn es so frei im Internet steht. Und wenn ich keine Buchverkäufe mehr machen kann, muss sozusagen das Geld anders reinkommen. Dann wünsche ich mir natürlich weiterhin viele, viele Mitglieder für die TVV, weil wenn wir viele Mitglieder haben, dann ist es mit dem Open Access machbar. Und dann können wir sagen, hey, wir geben das raus, wir publizieren unsere Ergebnisse weiter an die Öffentlichkeit, und das trägt sich einfach durch ein Funding-Konzept, dadurch, dass ihr Mitgliedsbeiträge zahlt. Dann ist es kein Problem. Also an alle Studierenden, Interessierten, Absolventinnen der EKW, wenn ihr das hört, füllt den Mitgliedsbeitrag aus, und der Profit könnte sein, dass man einfach viel leichter in Zukunft auf die Forschungen zugreifen kann.
Dann erwähnen wir nochmal hier die ganzen Feierlichkeiten rund um das Jubiläum. 2 Ausstellungen laufen, und was gibt es sonst noch an Events, die ihr jetzt habt? Eine ist im Haspelturm selber bei euch im Schloss, im Institut.
Genau, das ist diese Sachgeschichte als Fachgeschichte-Ausstellung. Da kann man auf der Homepage gucken, die ist eigentlich immer dann geöffnet, wenn das Institut auch geöffnet ist, und auch am Wochenende ist die besetzt. Und die andere Ausstellung, die Umbenennungsfrage ist damit entschieden, die ist eben im Museum der Universität Tübingen. Muss ich auch übrigens sagen, dass es im Co-Verlag erschienen ist, also mit dem Museum der Uni Tübingen zusammen. Die haben eine Schriftenreihe, dieses Buch ist quasi doppelt erschienen, auch mit dem MUT zusammen. Das ist natürlich schon wichtig, das zu sagen, und weil auch im MUT eben die Ausstellung zur Umbenennungsgeschichte drin stattfindet, vom MUT auch mitgestaltet und produziert wurde, und da ist es im Kabinettraum im Museum Alte Kulturen zu sehen, diese sehr schöne Ausstellung, wo man nochmal so die ganzen Protagonistinnen nacherleben, auch hören kann. Also wir haben Tonaufnahmen in der Ausstellung, wir haben viele Bilder, also die Umbenennungsgeschichte wird da ganz, ganz vielseitig erlebbar sein.
2 Ausstellungen und dann noch eine Vortragsreihe, die genau. Über das Institut,
glaube ich. 50 Jahre im Feld heißt die und sind jetzt noch zwei Veranstaltungen in der Reihe. Eben die eine in Rottenburg-Beisingen mit der Franziska Becker zu den Judendörfern und eine andere in Mössingen mit Bernd-Jürgen Warnecken am 18. Juli, auch um 15.30 Uhr am Pausa-Gelände in Mössingen, wo es um den Generalstreik, also das Rote Mössingen im Nationalsozialismus geht.
Und dann habt ihr es geschafft, erstmal das extra Programm über die Bühne zu bringen.
Genau, dann kommt, so ganz geschafft haben wir es noch nicht, weil wir schreiben zusätzlich zu dem Band im TVV-Verlag noch einen weiteren wissenschaftlichen Band, wo wir eben zeigen, was sind denn gerade unsere aktuellen Forschungsthemen eben in der empirischen Kulturwissenschaft. Wie sieht empirische Kulturwissenschaft 50 Jahre nach der Umbenennung aus? Also so ein Status quo stand jetzt. Also alle, die am Institut angestellt sind derzeit, bringen einen Beitrag. Und das ist ein Sammelband.